SRF 1.
Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Krank sein wird teurer. Der Ständerat erhöht die Franchise und hofft, dass Kranke deswegen eher mal auf einen Arztbesuch verzichten. Die Debatte gleich. Brillanter Einfall oder Schnapsidee? Wir diskutieren's mit zwei Ständeräten im Tagesgespräch. Die Bombardier-Doppelstöckerzüge sind ein Debakel für die SBB. Trotzdem hält SBB-Chef Meyer an ihnen fest.
Es sind 39 Züge. Man sieht sie auf den Abstellgleisen. Wir wollen nicht aussteigen, wir können nicht aussteigen. Das wäre ein Fiasko für Bombardier, aber auch für die SBB.
Unser Schwerpunkt. Und Arbeitsverbot für deutsche Journalisten. Die Regierung Erdogan zieht die Repressionsschreiber weiter an. Das könnte sich rächen, wirtschaftlich, sagt der Korrespondent im benachbarten Griechenland. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Ob Spritze, Röntgen oder Untersuchung. Wer zum Arzt geht, der muss seinen Teil der Rechnung immer selbst bezahlen. Das ist die Franchise. Künftig soll jeder und jede nun automatisch alle 3 bis 4 Jahre 50 Franken mehr bezahlen. Und zwar dann, wenn auch die Gesundheitskosten steigen. Der Ständerat hat einem entsprechenden Mechanismus zugestimmt. Gaudin Zwacker.
Versicherungen zahlen immer mehr pro Patient. Doch die Franchisen sind seit über 10 Jahren gleich. Da sei etwas aus dem Lot geraten, findet der Ständerat. Wird das Gesundheitswesen teurer, sollen auch Versicherte selber mehr bezahlen. Dies sei, so FDP-Ständerat Joachim Eder,
ein wichtiger und nötiger Schritt, um die Eigenverantwortung der Versicherten zu stärken und den Kostenanstieg zu dämpfen.
Um generell 50 Franken soll die Franchise steigen, wenn die Gesundheitskosten um ein bestimmtes Maß wachsen. Erhöht würden die Franchisen so alle 3 bis 4 Jahre, rechnet der Bundesrat. Im Jahr 2030 könnte die tiefste Franchise im Extremfall also 500 Franken betragen, statt 300 wie heute. So gingen Versicherte bei Bagatellen nicht mehr so oft zum Arzt. Und so stiegen auch die Prämien weniger stark an, rechnet der Vater der Idee, CVP-Ständerat Ivo Bischofberger, vor.
Aufgrund der höheren Eigenverantwortung der Versicherten rechnet ja der Bundesrat selbst mit einer reduzierten Inanspruchnahme der Leistungen.
Um 0,5 Prozentpunkte werde der Prämienanstieg so gebremst. Das hieße, statt um beispielsweise 2% würden die Prämien dann um nur 1,5% teurer. Der Bundesrat spricht sich deshalb für die automatische Erhöhung der Franchisen aus, obwohl Gesundheitsminister Alain Berset dämpft gleich die Hoffnungen. Wunder dürfe man keine erwarten.
Ça freine un peu les primes, ça oui, de 0,5%, mais pas véritablement les coûts de la santé, ce qui est une autre affaire.
Das Ganze bremse den Prämienanstieg, aber nicht unbedingt die Kosten im Gesundheitswesen insgesamt. Passieren könne gar das Gegenteil, befürchtet die Linke, dass alles noch teurer werde, weil Patienten gar nicht mehr zum Arzt gingen, so SP-Ständerat Hans Stöckli.
Wir wissen, und das ist dramatisch, meine Damen und Herren, dass immer mehr Leute auf ärztliche Dienstleistungen verzichten, weil sie sich es wegen dem System nicht mehr leisten können.
Schon heute würden Patienten in der Schweiz viel mehr aus der eigenen Tasche an medizinische Leistungen zahlen als Patienten in anderen Ländern. Für SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi ist daher klar:
Wir werden das Referendum ergreifen, damit ältere und chronisch kranke Menschen nicht immer noch mehr bezahlen müssen. Sie leiden schon genügend an ihren gesundheitlichen Problemen und sollen nicht noch alles immer bezahlen müssen.
Bei der automatischen Franchisenerhöhung soll also das Stimmvolk das letzte Wort haben. Der Ständerat sagt mit 26 zu 13 Ja gegen die Stimmen von SP- und Grünen-Vertretern und einer CVP-Ständerätin. Weiterreichende Änderungsvorschläge aus dem Nationalrat, die höhere Franchisen verlangen, lehnt die Kleine Kammer aber ab.
Gaudin Zwacker. Wir bleiben beim Thema Geld. Die Schweizerische Nationalbank hat die neue Tausendernote vorgestellt. Zur Nachrichtenübersicht mit Julia Villino.
Sie ist weiterhin violett, aber kleiner als ihre Vorgängerin. Wie auf allen Banknoten der neuen Serie seien auch auf der neuen Tausendernote Hände und ein Globus abgebildet, sagte der Vizedirektor der Nationalbank Fritz Zurbrück.
Es wird der Händedruck zwischen zwei Personen gezeigt. Über dem Globus sind phonetische Zeichen abgebildet. Auf der Rückseite illustrieren das Parlament als Ort öffentlicher Debatten und ein offenes Netzwerk die kommunikative Seite der Schweiz.
Die neue Tausendernote ist ab dem 13. März im Umlauf. Die Schweizer Bevölkerung wünscht sich mehr Online-Angebote von Behörden. Eine neue Studie des Bundes und von eGovernment Schweiz zeigt, über 60% der Befragten erledigen mindestens die Hälfte ihrer Behördengänge auf elektronischem Weg. Die Nachfrage nach solchen Online-Behördengängen sei größer als das aktuelle Angebot der Verwaltungen. Dies gilt auch beim Thema E-Voting. Die Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass E-Voting allen Stimmberechtigten zur Verfügung stehen sollte. In Pratteln im Kanton Basel-Landschaft ist das Grundwasser verschmutzt. Wie die Behörden mitteilen, hat eine Abwasserleitung der Chemiefirma Ronachem AG ein Leck gehabt. Dieses sei unterdessen repariert. Das verschmutzte Abwasser werde abgesaugt. Für die Bevölkerung in Pratteln bestehe keine Gefahr, das Trinkwasser sei nicht betroffen. Das Leck war letzte Woche bei Routinemessungen der kantonalen Behörden entdeckt worden. Wie lange Abwasser aus dem Leck lief, sei unklar, heißt es weiter. Auch könne noch nicht gesagt werden, welche Substanzen ins Grundwasser gelangten. Das Amt für Umweltschutz und Energie hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Schweiz sollen im Ausland keinen CH-Kleber mehr auf ihrem Auto anbringen müssen. Dies verlangt eine neu lancierte Volksinitiative. Im Ausland müssen Autos heute mit einem CH-Kleber markiert werden, sonst droht eine Buße. Die sogenannte Kontrollschild-Initiative verlangt nun, dass das Nummernschild entsprechend angepasst wird, sodass das CH auf dem Schild Platz findet. Die Initianten haben bis am 5. September 2020 Zeit, um 100.000 Unterschriften zu sammeln. Im Alter von 82 Jahren ist der frühere deutsche Außenminister Klaus Kinkel gestorben. Dies teilte der heutige FDP-Parteichef Christian Lindner unter Berufung auf Kinkels Familie mit. Kinkel war über mehrere Jahre Chef der FDP. Er gehörte zu den engsten Mitarbeitern des früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Nach dessen Abschied aus dem Außenministerium übernahm Kinkel ab 1992 das Ministerium für 6 Jahre. Die UNO ist von der Regierung in Burundi gezwungen worden, ihr Büro für Menschenrechte zu schließen. Dies teilt das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf mit. Das Büro war 1995 angesichts zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in dem ostafrikanischen Land eingerichtet worden. Als Reaktion auf einen kritischen UNO-Bericht hatte die Regierung die Zusammenarbeit bereits 2016 eingestellt. Das Wetter: ziemlich sonnig, die Höchstwerte liegen im Norden um 11, im Süden bei 16 Grad. Morgen wird es freundlich mit Sonne und Wolken bei rund 15 Grad. In den Föhntälern gibt es lokal bis 20 Grad. Und im Süden ziehen bereits am Vormittag dichte Wolken auf bei 12 Grad.
Die SBB gilt als verlässlich und pünktlich, im Vergleich zu den Bahnen im Nachbarland sowieso. Bei den neuen Doppelstock-Fernverkehrszügen sieht es aber ganz anders aus. Bis heute fahren die um 5 Jahre verspäteten Züge nicht wie vorgesehen. Eine Panne folgt der anderen, keine Frist wurde eingehalten. Überhaupt, bei der Beschaffung der Doppelzüge von Bombardier war schon von Anfang an der Wurm drin. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Bevor wir mit SBB-Chef Andreas Mayer sprechen, fragen wir, muss sich die SBB nicht allmählich nach Alternativen umschauen? Priscilla Imboden.
Ein erster grober Fehler geschah gleich am Anfang beim Bau des Wagenkastens der neuen Fernverkehrszüge. Der kanadische Zugbauer Bombardier beauftragte sein Werk im ostdeutschen Görlitz damit, obwohl es dazu nicht ausgerüstet war. Prompt kam es zu einem Konstruktionsfehler, der je nach Einschätzung 1 bis 2 Jahre Verzug mit sich brachte. Das zeigen Dokumente, die SRF vorliegen. Bombardier bestreitet diesen Fehler. Der Lieferant Bombardier nahm von Beginn weg eine kompromisslose Haltung ein. Der kanadische Konzern schrieb in einem Brief an die SBB im November 2013, die Lieferfristen seien nicht mehr gültig. Die Bundesbahnen hätten zu viele Änderungswünsche angebracht, die 326 Millionen Franken kosteten. Die SBB müsse sich daran beteiligen. Auch wenn die SBB bereit wäre, mehr zu bezahlen, könnten die Schwierigkeiten länger andauern. Mehrere Kenner der Materie bezweifeln, dass die Züge je verlässlich genug funktionieren werden für den dichten Schweizer Fahrplan. Es sind die ersten Doppelstockzüge weltweit, die mit einer Wankkompensation ausgerüstet sind. Damit sollen sie in den Kurven schneller fahren und die Strecke zwischen Bern und Lausanne in weniger als einer Stunde zurücklegen können. Rudi Beutler, früher Leiter Flottenbeschaffung Personenverkehr der SBB, erklärt.
Das ist doch eine sehr heikle Technologie, die so auch noch gar nie eigentlich angewendet wurde. Auf Dauer wird es schwierig sein, das dauernd ajour zu halten bei der Instandhaltung, so dass man das auch verfügbar hat dann im Betrieb.
Beutler war mitverantwortlich für die Beschaffung von SBB-Regionalzügen von Siemens und Stadler Rail AG. Beim komplexen, neuen Zug werde die SBB über den ganzen Lebenszyklus hinweg von Bombardier abhängig sein, schon nur für Software-Updates, prophezeit der heutige Berater. Das käme teuer zu stehen.
Die Kosten des Rollmaterials von 1,9 Milliarden wird über den Lebenszyklus etwa 3 Milliarden Instandhaltungskosten verursachen. Also wenn jetzt schon Kostenprobleme da sind, dann wirken sie sich hinten aus.
Die SBB solle aus dem heutigen Vertrag aussteigen, findet Rudi Beutler.
Das hätte schon lange gemacht werden müssen. Ich verstehe das nicht, dass das nicht gemacht wurde. Es gibt Varianten, man hat Alternativen, die man nutzen könnte.
Er sieht zwei Alternativen. Entweder könne die SBB existierende Optionen in einem Vertrag mit Stadler Rail auslösen für weitere Züge. Der Zugbauer aus dem thurgauischen Bussnang müsste dazu allerdings einen neuen Fernverkehrszug entwickeln, was Jahre in Anspruch nehmen könnte. Zweite Möglichkeit, Bombardier behalte die Züge und stelle sie der SBB zur Verfügung.
Bombardier würde sich dadurch bemühen um die funktionierenden Züge. Bombardier hätte auch die Möglichkeit dann, weil er die Instandhaltung selber macht, auch wieder etwas zu verdienen an diesem Projekt.
Beide Varianten wären mit einem enormen Image-Schaden verbunden. Ein noch grösserer drohe aber, sagt der frühere Leiter Flottenbeschaffung, wenn die SBB langfristig mit Verspätungen und Ausfällen auf ihren Intercity-Strecken kämpfen müsse.
Fachleute haben also ganz grundsätzliche Zweifel an den neuen Doppelstockzügen der SBB. Anders sieht das SBB-Chef Andreas Meyer, der weiterhin davon ausgeht, dass die Züge bald normal fahren können. Im Interview mit Priscilla Imboden gibt Andreas Meyer aber zu, dass es bereits zu Beginn Konstruktionsfehler gegeben habe.
Bombardier hat die Arbeiten für diesen Zug auf verschiedene Werke aufgeteilt und dann haben die Komponenten nicht zusammengepasst.
Früh war auch klar, dass Bombardier den Terminplan nicht einhalten kann. Wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, wir sind über jede terminliche Verzögerung natürlich überhaupt nicht erfreut. Fairerweise muss man sagen, wir haben selber auch ein paar Terminverzögerungen zu verantworten. Wir haben Kunden mit eingeladen, die Züge anzuschauen und ihre Wünsche mitzugeben. Auch unser Personal, das die Züge reinigen und unterhalten muss, hat sich dann über die Modelle gebeugt, hat sie begangen. Und da haben wir eine lange Phase gehabt. Wir hatten auch dort erste Auseinandersetzungen mit Behindertenverbänden, die wir dann damals lösen konnten.
Haben Sie sich da irgendwann in der früheren Phase geeinigt mit Bombardier?
Es gab eine erste Phase 2014, in der wir einen Strich gezogen haben. Wir haben einen Teil des Verzuges auf unsere Kappe genommen, einen anderen Teil hat Bombardier auf ihre Kappe genommen und haben uns dann geeinigt, mal einen Zwischenstrich gezogen. Leider ist der Produktionsplan, der uns damals dann aber unterbreitet wurde, nicht realisierbar gewesen durch Bombardier.
Bombardier hat keine Fristen eingehalten bis jetzt über diese ganze Periode. Weshalb sind Sie zuversichtlich, dass Sie irgendwelche Fristen noch einhalten werden?
Wir machen ja ganz bewusst auch keine terminlichen Zusagen mehr. Wir wollten die Züge eigentlich in Betrieb nehmen auf den letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2018. Die Züge stehen da. Die Züge sind schön, die sind sehr komfortabel, die fahren auch. Wir sehen auch, dass die Ausfallrate sich kontinuierlich verbessert. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass diese Züge kommen werden, möglichst bald. Ja, und wir werden sie dann einladen, wenn es soweit ist.
Was würde es für den Personentransport bedeuten, wenn diese Züge noch ein paar Jahre nicht im Einsatz sein können?
Darüber will ich jetzt hier gar nicht spekulieren und nachdenken. Wir wollen, dass diese Züge auf den nächsten Fahrplanwechsel einsatzbereit sind. Der neue Chef von Bombardier Transportation war an seinem dritten Arbeitstag bei mir. Ich bin auch in Kontakt mit der obersten operativen Spitze des Bombardier-Konzerns. Die werden jetzt im Monat März uns die neuen Pläne nochmal unterbreiten, ja, was man noch alles macht. Ich war etwas verunsichert, als ich von diesem Führungswechsel gehört habe. Habe da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um von Bombardier die Zusage zu bekommen, dass sie dafür sorgen, dass keine Kontinuität verloren geht. Denn wenn da nicht genügend Management Attention drauf ist, dann kommen die Züge auch nicht schnell genug.
Haben Sie noch ein Ausstiegsszenario?
Nein, die Züge stehen da. Sehen Sie, es sind 39 Züge bereits gefertigt. Man sieht sie auf den Abstellgleisen. Wir wollen nicht aussteigen, wir können nicht aussteigen. Das wäre ein Fiasko für Bombardier, aber auch für die SBB.
Sagt SBB-Chef Andreas Mayer im Rendezvous. Und so geht es weiter in der Sendung. In der Türkei sollen alle Journalisten auf eine Linie mit dem Regime gebracht werden, sagen Reporter ohne Grenzen. Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr dürfte ein Glanzresultat erreichen bei den Zürcher Regierungsratswahlen. Er ist das Zugpferd, dem die Genossen aber nur mit Zähneknirschen zujubeln. Kennen Sie eine Erfinderin?
Es gibt noch ein bisschen wenig Vorbilder für Mädchen. Also für die Jungs ist es einfacher, männliche Vorbilder zu sehen, die Erfinder sind, die Produkte entwickeln. Und da gibt es einfach bei den Mädchen noch relativ wenige.
Sagt Gabriel Schneider. Darum versucht er, Mädchen für Technik zu begeistern. Wenn wir bei Radio SRF über die Türkei sprechen, dann war oft unser deutscher Kollege Thomas Seibert zu hören. Die Betonung liegt auf «war», denn seine journalistische Stimme aus Istanbul ist nun verstummt. Die Türkei hat ihm die Pressekarte nicht verlängert, ohne Begründung. Das kommt einem Arbeitsverbot gleich. Betroffen sind auch zwei weitere deutsche Kollegen und Dutzende ausländische Journalisten warten noch auf ihren Bescheid. Aus Sicherheitsgründen können wir nicht mit den direkt Betroffenen sprechen, dafür aber mit jemandem, der mit ihnen in Kontakt ist. ARD-Kollege Michael Lehmann arbeitet im Studio Athen, beobachtet aber auch die Geschehnisse in der Türkei. Ihn fragte ich, was löst der neueste Schritt von Präsident Erdogan bei den Journalistinnen und Journalisten in der Türkei aus? Was sagen die ihnen?
Sie sind verunsichert und das ist auch verständlich, wenn man erfährt, dass drei Kollegen die Pressekarte, die Arbeitsgenehmigung somit eigentlich schlichtweg nicht mehr erhalten werden für 2019 und ausreißen sollen aus dem Land. Und das ist auch der Grund, warum die allermeisten entschieden haben, bis auf Weiteres, bis sie ihre Pressekarte in den Händen halten dürfen, auch erstmal nichts mehr öffentlich berichten über diese Zustände. Deshalb sind wir Journalisten in den Nachbarländern der Türkei quasi über Nacht am Freitag wichtiger geworden und müssen in dieser Sache aushelfen. Sie sind verunsichert und natürlich bedeutet das, dass in diesem Punkt Erdogan und das System, sein Regierungssystem, gewonnen hat, weil es natürlich Unfreiheit erzeugt und er genau dieses, so meine Einschätzung, will. Und wenn er erfahren würde, was seine Entscheidung ausgelöst hat, könnte er sich vielleicht freuen.
Die Arbeit für Journalisten ist in der Türkei eh seit Monaten nicht einfach. Wir erinnern uns an inhaftierte türkische Kollegen oder den Fall des deutschen Journalisten Deniz Yücel, haben aber jetzt die Repressionen eine neue Dimension angenommen.
Ja, das ist so, denn es heißt schlichtweg, dass drei erfahrene Stimmen aus der Türkei nicht mehr über die Türkei berichten können. Da wird sicherlich Ersatz in der Türkei beschafft von den jeweiligen Medien. Aber das bedeutet, dass die erfahrenen und auch sehr kritisch berichtenden Journalisten eben fürchten müssen, dass es ihnen ähnlich geht wie zum Beispiel Halil Gülbeyaz. Das ist der Mann, der viel als Fernsehautor gedreht hat und der als einer der dreien eben keine Pressekarte mehr hat.
Ich habe überwiegend Menschenrechtsbrüche in der Türkei oder Pressefreiheit thematisiert in meinen Filmen, für die ARD vor allem, aber auch für Arte politische Hintergründe in der Türkei gedreht. Das könnte die Ursache gewesen sein.
Also genau das, was Erdogan will. Er will diese Art von Recherchen unterbinden.
Möchte denn Präsident Erdogan so etwas wie eine Selbstzensur bei den Journalisten bewirken?
insgesamt darf man befürchten, dass es eine Strategie ist und die prangert zum Beispiel auch Erol Önderoğlu, der Türkei-Experte von Reporter ohne Grenzen, an.
Everybody knows that in Turkey.
Jeder weiß, dass die Medienvielfalt in der Türkei in großer Gefahr ist. Und wenn die Behörden nun ausländischen Reportern keine Arbeitsgenehmigung mehr ausstellen, dann heißt das schlichtweg, sie wollen die Medienlandschaft endgültig auf Linie bringen. Im Sinne der türkischen Regierung.
Das bedeutet, dass natürlich die Türkei mit diesem Schritt, den sie jetzt vollzogen hat, auch die Strahlkraft nach außen versucht auszunutzen, die da heißt, eigentlich sind bei uns im Land freie Berichterstatter, die frei denken, unerwünscht und müssen mit solchen unangenehmen Maßnahmen rechnen.
Fakt ist, durch die Arbeitsverbote wird es für uns, auch in der Schweiz, schwieriger, unabhängige Informationen aus der Türkei zu erhalten. Verbaut sich damit die Türkei nicht auch selbst etwas, wenn weniger über das Land berichtet werden kann?
Natürlich. Die Türkei, das sind ja vor allem viele Menschen, die auch nicht Erdogan-Anhänger sind und die vielleicht zum anderen Teil nur mit Bauchweh diesen mächtigen Mann an ihre Spitze gewählt haben und die eigentlich vor allem hoffen, dass es mit der Türkei schnellstmöglich aufwärts geht, dass eben Pressefreiheit auch erhalten bleiben. Das sind nicht nur die modernen, sehr modern denkenden Türken in einer Stadt wie Istanbul. Das trifft durchaus auch all die vielen Menschen, die beispielsweise im Tourismus arbeiten. Die müssen ernsthaft Sorgen haben, denn davon sind sehr viele Türken abhängig, auch vom Handel mit Deutschland und mit anderen Ländern in Europa. Und deshalb müssen sie alle zusammen nur hoffen, dass das hier ein weiterer böser Ausrutscher war, aber die Tendenz insgesamt sich hoffentlich auch wieder ändern könnte.
Sagt Michael Lehmann, der nun aus Athen über die Türkei berichtet. Der 24. März ist doppelt spannend für die Schweiz. Der Kanton Zürich wählt an jenem Sonntag den Kantons- und den Regierungsrat. Daraus lassen sich dann auch Tendenzen für die nationalen Wahlen im Herbst ablesen. Ein Spitzenresultat bei den Zürcher Regierungsratswahlen prophezeien die Umfragen Mario Fehr. Der frühere SP-Nationalrat und heutige Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich ist bei den Linken höchst umstritten wegen seiner Asyl- und Sicherheitspolitik. Und auch in Fehrs eigener Partei, der SP, gelten seine Entscheide teilweise als zu hart und zu bürgerlich. Genau das dürfte Mario Fehrs Erfolgsrezept sein. Christoph Brunner.
Es ist sein 21. Wahlkampf.
Guten Morgen, mein Name ist Fehr, ich bin noch ein Schöckli mit.
Routiniert, aber mit sichtlicher Freude steht Mario Fehr an diesem kalten Samstagmorgen in einer Einkaufsstraße in Uster und bringt sein Konterfei unter die Leute.
Darf ich Ihnen auch noch einen Flyer mitgeben?
Wahlkampfnervosität spüre er nicht, sagt der 60-Jährige.
Ich bin sehr entspannt, da ist mir nicht bange. Ich bekomme in diesen Tagen ausgesprochen viel Zustimmung und das freut mich.
Dabei ist es noch nicht einmal ein Jahr her. Da war es gar nicht sicher, ob Mario Fehr noch einmal an einem SP-Stand Wahlkampf betreiben würde. Die SP des Kantons Zürich ließ ihre Delegierten darüber abstimmen, ob sie überhaupt noch mit Fehr in die nächsten Regierungsratswahlen ziehen wollten. Vor allem die Sozialdemokraten aus der Stadt Zürich bezeichneten Fehrs Asylpolitik als nicht sozialdemokratisch, weil er sich als Zürcher Sicherheitsdirektor für die rasche Ausschaffung abgewiesener Asylsuchenden einsetzt. Fehr überstand die Abstimmung mit 57% Zustimmung. Und 2015 hatte Fehr seine SP-Mitgliedschaft sogar für einige Wochen sistiert, weil ihn die Jungsozialisten angezeigt hatten wegen des Kaufs einer Spionagesoftware durch die Zürcher Kantonspolizei. Heute sagt Fehr, diese Konflikte mit seiner Partei seien längst erledigt.
Ich bin an sehr vielen Standaktionen der Sozialdemokratischen Partei. Ich erfahre auch hier sehr viel Zustimmung. Ich glaube, die Wogen haben sich ein wenig geglättet.
Zumindest bei der SP, aber nicht im Rest des linken Lagers. Von den 5 bisherigen Regierungsräten, die wieder zur Wahl antreten, ist Mario Fehr der Einzige, der offiziell nur von seiner eigenen Partei unterstützt wird. Die linken Partner der SP, die Alternative Liste und die Grünen, empfehlen Mario Fehr nicht zur Wahl, wie die grüne Fraktionschefin Esther Guya sagt.
Weil seine Ausländer-Migrantenpolitik nicht unserer entspricht. Auch im Bereich des Überwachungsstaates nimmt er eine sehr harte Position ein und die entspricht einfach nicht unserer Position.
Geht Mario Fehr also mit einem Nachteil in den Wahlkampf? Nein, sagt der bekannte Zürcher Werber Hermann Strittmatter, der Fiers Wahlkampagne betreut. Die Negativschlagzeilen hätten Fier überhaupt nicht geschadet.
Wenn er von der eigenen Seite angegriffen wird, das ist ja gratis Werbung für die Mitte, in der Mittepartei. Ich wage sogar die Prognose, dass sogar die Hälfte der SVP-Wähler ihn wählen werden, weil sie in ihm einen vernünftigen Sozialdemokraten sehen und nicht einen ideologistisch verzückten.
Tatsächlich sagen Vertreter von FDP und Grünliberalen auf Anfrage, Mario Fier genieße rechts der Mitte großen Respekt und sei auch für Bürgerliche wählbar. Und sogar der Zürcher SVP-Präsident Konrad Langhardt glaubt,
es kann sein, dass er gewisse Sympathien hat, auch in unserer Partei.
Diesen Eindruck bestätigte Ende Januar auch eine repräsentative Wahlumfrage der Neuen Zürcher Zeitung. Fast die Hälfte der SVP und zwei Drittel der FDP-Wählerschaft unterstützen dort Mario Fier. Und auch aus dem linken Lager erhielt er viele Stimmen, trotz der Kritik an seiner Politik. Außerdem erzielte Fier bei der Umfrage mit Abstand das beste Ergebnis aller Regierungsratskandidatinnen und Kandidaten. Das dürfte mit ein Grund sein, weshalb Mario Fier in diesem Wahlkampf so entspannt auftritt. Er sei mittlerweile so bekannt, sagt Fier, da müsse er den Leuten eigentlich nur noch mitteilen, dass sie ihn jetzt wieder wählen könnten.
Ich bin der auf dem Flyer, Mario Fier heisse ich. Gut, danke vielmals.
Danke.
Schönen Tag.
Am Freitag ist der Internationale Tag der Frau. Grund für uns, die Situation von Frauen in der Arbeitswelt zu beleuchten. Ingenieurinnen und Technikerinnen sind zum Beispiel in den Entwicklungsabteilungen von großen Konzernen immer noch selten. Das soll sich nun ändern. Das Projekt Swiss Tech Ladies will Karrieren von Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft stärker fördern. Das Besondere am Programm, schon Mädchen ab 13 sollen gefördert werden, beispielsweise mit Workshops. Und Mentorinnen aus der Privatwirtschaft begleiten die Mädchen. Wirtschaftsredaktor Dario Pilosi.
Es ist Mittwochnachmittag. In einem Schulungsraum der Fachhochschule Winterthur im Industriequartier neben dem Bahnhof haben sich 6 Mädchen, 2 Mentorinnen und ein paar Helfer hinter Arbeitstische gesetzt. An diesem Nachmittag sollen die Mädchen Erfinderinnen sein. Hochschuldozent und Kursleiter Gabriel Schneider präsentiert ihnen die Aufgabe.
Ich gebe euch jetzt den Auftrag, heute Nachmittag ein Pistaf-Schnüssli-Knacker zu erfinden. Und ihr kriegt Nüssli, ihr kriegt, machen wir 3 Gruppen. 3 Gruppen hier, 3 und ihr 3. Geht das? Ich gebe euch da so ein bisschen Bastelmaterial.
Die Mädchen machen sich sofort an die Arbeit, untersuchen das Material, knacken Pistazien, naschen, testen, lachen. Über einen Online-Wettbewerb haben sich die Mädchen für dieses spezielle Programm bewerben können. Edith Schnapper von der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften ist Leiterin beim Projekt Swiss Tech Ladies. Ein Jahr lang sollen die jungen Frauen ihr technisches Flair entwickeln. Aber nicht nur.
Einer von unseren Hauptzielen ist, diese jungen Mädchen dabei zu begleiten, wie sie sich entwickeln, persönlich entwickeln und ihre Persönlichkeit auch stärken. Das heißt, wir bieten auch 2 Zukunftsworkshops, die wir mit dem Gleichstellungsbüro der Kanton Zürich organisieren. Und sie müssen ein bisschen rumreisen und das gehört einfach zum Programm dazu, ja.
In einer Gruppe sind die 13-jährige Leandra Porta und ihre Mentorin Deborah Barks am Tüfteln. Kurz darauf steht eine erste Versuchsanlage mit Holzstäbchen, Schaumgummi und Gummibändern auf dem Tisch. Die junge Maschinenbauingenieurin untersucht sie.
Also, es braucht noch Verbesserung. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen einen Ansatz.
Dann der erste Testerfolg. Kursleiter Gabriel Schneider beobachtet die Gruppen im Raum und ist zufrieden. Die Mädchen würden anpacken, ausprobieren. Rund 100 Gruppen hatte dieselbe Aufgabe bereits gestellt. Das beste Resultat habe eine gemischte Gruppe geliefert. Es sei wichtig, mehr Frauen in Entwicklerteams zu haben, denn sie brächten andere Ideen ein, ist der Dozent überzeugt. Entsprechend wichtig sei diese Förderarbeit.
Es gibt noch ein bisschen wenig Vorbilder für Mädchen. Und da suchen wir natürlich auch noch Vorzeigepersonen und wollen das auch ein bisschen fördern.
Am Tisch von Leandra Porta wird die Erfindung nun weiter verbessert.
Also wir haben das Holzstäbli durch Schrauben ersetzt, weil es stabiler ist und nicht so schnell abwetzt. Also wir sind jetzt in der Testphase.
Bald wird es besser.
Ja, eigentlich schon.
Ihre Mentorin Deborah Barks bastelt mit. Parks hat unter anderem Flugzeugtriebwerke und Gasturbinen bei General Electric entwickelt und stammt aus England. Für sie war sofort klar, dass sie bei diesem Förderprogramm mitmachen will.
Als ich jung war, gibt es so ein Programm gar nichts. Und es gibt keine Hilfe für Mädchen zu lernen, dass es gibt diese Möglichkeit für Frauen, diese Berufe zu machen. Und ich möchte diese auf junge Damen ja auch mitteilen, dass sie kann auch denken, ja, das kann ich auch machen.
Nach gut einer Stunde Studieren, Testen und Basteln haben die Mädchen ganz verschiedene Pistazienknackmaschinen entwickelt. Der Reporter ist zufrieden mit dem Nachmittag und mit dem gesamten Programm.
Ich finde es sehr wichtig, weil jetzt habe ich schon eine Idee, was es alles geht und was halt interessant ist. Ja.
Noch bis im Sommer wird die Schülerin mit ihrer Mentorin Deborah Parks unterwegs sein. Und den Kontakt wollen beide nach dem Programm aufrechterhalten, damit Leandra Porta, wenn ihre Berufswünsche klarer sind, auch später auf die Unterstützung einer Praktikerin und auch eines Vorbilds zählen kann.
Dario Pelosi war bei den Tech Ladies. Es ist 13 Uhr, Zeit fürs Tagesgespräch zur Franchisenerhöhung. Der Ständerat hat beschlossen, dass die Franchise schrittweise angehoben wird. Der Rat hofft, dass Kranke damit eher mal auf einen Arztbesuch verzichten. Klug oder zu kurz gedacht, wir diskutieren es mit zwei Entscheidungsträgern im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen mit Julia Villino.
Heute hat die Nationalbank sie präsentiert, die neue Tausender-Note. Sie ist nach wie vor violett, aber kleiner als ihre Vorgängerin. Sie zeigt die kommunikative Seite der Schweiz. Abgebildet sind, wie auf allen Noten der neuen Serie, Hände und ein Globus. Die Schweizer Bevölkerung wünscht sich mehr Online-Angebote von Behörden. Das zeigt eine Studie des Bundes. 60% der Befragten gaben an, mindestens die Hälfte ihrer Behördengänge auf elektronischem Weg zu erledigen. Die Schwedische Akademie vergibt dieses Jahr 2 Literaturnobelpreise. Einer für das laufende Jahr und einer für das vergangene Jahr, wie die Nobelstiftung in Stockholm mitteilt. Der Preis war letztes Jahr wegen internen Problemen nicht verliehen worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.